Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Ja, herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. In jeder Folge bringen wir den neuesten Stand der Fachdidaktik in 5 Thesen auf den Punkt. Heute geht es um das Thema Kunst, Natur, Nachhaltigkeit. Mein Name ist Lisa Frisch, ich bin Kunstlehrerin am Gymnasium und heute ist hier zu Gast Annika Schmidt. Hallo, liebe Annika. Ja, vielleicht bevor wir anfangen, könntest du dich vielleicht mal kurz vorstellen für die Hörerinnen und Hörer?
Ja, mein Name ist Annika Schmidt und ich habe jetzt das zweite Heft für Kunst und Unterricht herausgebracht. Ich bin Kunstlehrerin an einer Realschule und bin tätig als Seminarlehrerin in der Lehrerinnenausbildung.
Ah, okay. Ja, dann bringst du ja viele Beispiele aus der Praxis wirklich aus erster Hand mit. Das finde ich total spannend. Du hast dich jetzt in der aktuellen Ausgabe von Kunst und Unterricht mit dem sehr wichtigen Thema Kunst, Natur, Nachhaltigkeit beschäftigt. Bevor wir einsteigen, würde ich kurz die 5 Thesen, die wir so vorab formuliert haben zu dieser Ausgabe, einfach vorab mal kurz zusammenfassen, damit sich die Hörerinnen und Hörer darauf einstellen können, was sie erwartet. Also zunächst die erste These, um den Klimawandel zu bekämpfen, ist eine Verbundenheit von Mensch und Natur notwendig. Zweitens die Beziehung zwischen Mensch und Natur in der Kulturgeschichte. Drittens das Bewusstsein für Nachhaltigkeit kann im Kunstunterricht nur geschaffen werden, wenn wir an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ansetzen. Bei der 4. These geht es um die ästhetischen Rezeptionsprozesse in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Und zuletzt, These 5, wird die Praxis im Kunstunterricht behandeln in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Besonders beziehen wir uns hier auf die Bereiche Architektur und Design. Ich würde jetzt gleich zur ersten These kommen und die lautet ja eben, dass der Umgang der Natur sich dauerhaft ändern muss, um den Klimawandel zu bekämpfen und statt einer Opposition ist eine Verbundenheit von Mensch und Natur notwendig. Und wenn ich das richtig verstehe, geht es hier so um das theoretische Fundament der Ausgabe. Du sprichst da auch diese veränderte Natur-Mensch-Beziehung an. Vielleicht kannst du uns da kurz was dazu sagen, damit wir irgendwie darauf auch aufbauen können in unser Gespräch.
Gerne. Ja, da würde ich erstmal am Klimawandel ansetzen, was es ist. Und ich denke, das ist jetzt das Ergebnis, das wir jetzt auch sehen, das immer näher rückt, unserer selbstverursachten globalen ökologischen Probleme. Und seit der Mensch ist, wirkt er auf die Natur ein. Und vor allem im industriellen und im kapitalistischen Vorgehen greift der Mensch auf die Erde zu und sieht es als eine Ressource, wo er sich einfach bedienen kann. Und da hat sich schon ja, diese Opposition, dieses Gegenüber von Mensch und Natur entwickelt und hat jetzt zu diesen katastrophalen Zuständen geführt. Denkt mal an die Ressourcenknappheit, die Zerstörung der vielfältigen Ökosysteme, die jetzt vorliegen. Und ich denke natürlich, um zukunftsfähige Konzepte zu entwickeln, die Klimakatastrophe noch einzudämmen, sind klar ganz pragmatisch ausgerichtete, anthropologisch ausgerichtete Lösungsansätze wichtig. Aber ich denke, dass man da hinkommen kann und dass das funktioniert, ist eine Bewusstseinsveränderung wichtig, dass man von dieser Opposition, von diesem Dualismus, diesem Gegenüber von Mensch und Natur auch wegkommt und da einfach mal guckt, wie wir zusammenhängen, dass wir eigentlich verbunden sind. Und erst wenn man diese vielfältigen Zusammenhänge aller Lebenden erkennt und dieses Bewusstsein da ist, denke ich, können alle Lösungsansätze fruchten, die ja schließlich von allen Menschen getragen werden. Und da finde ich es eben ganz spannend, der Philosoph Bruno Latour, der eben die Natur ganz bewusst als einen Akteur sieht. Also, dass ich kein passives Gegenüber habe, sondern dass dieses Miteinander geschärft werden muss. Beispielsweise hat es auch Donna Haraway, die ja Biologin und Wissenschaftstheoretikerin, ist ganz stark verbildlicht und verdeutlicht in diesen Verstrickungen, also dass alles miteinander verbunden ist. Und das finde ich jetzt auch so als Aufruf, doch auch zu verstehen, dass wenn man sich bewusst ist, wie stark wir miteinander verbunden sind, wie abhängig wir alle voneinander sind, alle Lebenden, dass man dann in so einen Zustand einer Unruhe kommt, in diese produktive Unruhe, dass man dann einfach aus dieser Produktivität her auch kreative Lösungen findet, um diesen Klimawandel anzugehen.
Die Beziehung zwischen Mensch und Natur findet in der Kunst vielfältigen Ausdruck, ist unsere zweite These. Und ein Blick in die Kulturgeschichte zeigt verschiedenste Naturverständnisse. Welche wesentlichen Auffassungen findet man denn in der Kulturgeschichte zum Thema Mensch und Natur? Und inwiefern kommt hier eigentlich das Thema Nachhaltigkeit schon zum Tragen?
Da finde ich es auch ganz spannend. Das sind so die Ansätze von David Gräber und Wengro in ihrem Buch Anfänge, dass wir auch weggehen müssen von so einer kontinuierlich aufgebauten Fortschrittslogik und mal gucken müssen, wenn wir zurückblicken, wie vielfältige Gesellschaftsformen wir haben, die immer versucht haben, ein ressourcenschonendes, fürsorgliches Leben zu führen. Und das dient schon auch so ein bisschen als Aufruf, sich zu emanzipieren von diesem festgefahrenen Ist-Zustand, den wir jetzt haben, und zu gucken, was gab es denn da schon? Das können Impulse sein, einfach nochmal was zu überdenken, was zu verwerfen. Und da ist aber immer wichtig, egal wohin man guckt, dass das natürlich diese ganzen Naturverhältnisse, die in diesen Gemeinschaften und Gesellschaftsformen existierten und auch heute existieren, denkt man an indigene Bevölkerungsgruppen, dass die natürlich auch immer abhängig sind von den Gesellschaftskonzepten, von den Systemen, von den Wertvorstellungen, die auch existieren. Aber wenn man es ganz konkret machen kann, ein ganz schöner Ausflug ist auch eben das Mittelalter, da mal zu gucken, wie haben die denn gelebt? Was hatte da noch eine Wertigkeit? Ganz konkret die Vielfalt an Reparaturberufen, also wo wirklich mit Leder das recycelt wurde, das Schuhhandwerk, Dinge repariert wurden. Oder der Begriff der Spolien, also dass wirklich alte, antike Baustücke aus der Architektur zum Beispiel im mittelalterlichen Kirchenbau wieder integriert wurden. Also das finde ich ist eigentlich eine ganz spannende Sache, da auch mal unterwegs zu sein, um Impulse zu bekommen.
Wollen wir vielleicht jetzt gleich ein bisschen mehr in Richtung Kunstunterricht gehen? Unsere dritte These formuliert die Tatsache, dass wir, wenn wir die Schülerinnen und Schüler für ein nachhaltiges Bewusstsein sensibilisieren wollen, dass wir dann an ihrer Lebenswelt ansetzen müssen. Und ich denke, das Stichwort Lebenswelt ist hier sicherlich ein ganz zentraler Punkt. Welche Impulse setzt denn da diese aktuelle Ausgabe Kunst, Natur, Nachhaltigkeit von Kunst und Unterricht in diesem Bereich?
Da möchte ich kurz davor noch was vorwegschieben, dass es gerade, also dieses Phänomen der Klimawandel, die Klimakrise, dass es einfach ein sehr komplexes, eine umfassende Thematik ist, die auch ganz oft abschreckt und beunruhigt. Und da finde ich, ist es auch eben wie in ästhetischen Lernprozessen, ist es dann in so ökologisch nachhaltigen Lernprozessen umso wichtiger, eben an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler anzusetzen. Und dass man altersgemäße Zugänge findet zum Selbst und eben zu der Welt. Und da denke ich, sind ganz konkrete Ansätze sowohl eben in der Rezeption als auch eben in der Praxis des Kunstunterrichts. In der Rezeption schließt so ein bisschen an die Kulturgeschichte an, die ganzen Bildwelten, die wir haben, bietet hier natürlich schon eine Vielfalt an Beziehungen von Mensch und Natur, an Weltentwürfen, wo man vielleicht auch einen anderen Blick bekommt. Die ganzen unterschiedlichen künstlerischen Positionen, die sich mit nachhaltigen Thematiken auseinandersetzen. Da steckt natürlich schon das Potenzial für unsere Schülerinnen und Schüler, einen ganz anderen, vielleicht einen emotionalen Zugang zu bekommen, dass diese Thematik, die ja die Vorstellung unserer Schülerinnen und Schüler auch übersteigt, dass diese Thematik greifbar wird, dass man da auf eine andere Ebene sich mit dieser Problematik auch auseinandersetzen kann.
Du hast ja schon über die Rezeption gesprochen. Die ästhetischen Rezeptionsprozesse bedeuten ja letzten Endes, sprechen wir hier so von der klassischen Werkanalyse auch im Unterricht. Du hast eben jetzt gesagt, über diese Rezeption, also letzten Endes alles, was wir an Bildern betrachten im Kunstunterricht, über diesen Weg sind, ist es möglich, dass man eben ökologische Fragen auch in den Mittelpunkt bringt. Wie ist es denn mit den Künstlerinnen und Künstlern der Gegenwart? Wen könnte man sich denn da vorstellen, dass man da im Unterricht ganz konkret besprechen könnte?
Also zum Beispiel, wenn es darum geht, also das macht ja ganz viele Felder auf, diese Kunstwerke, die sich mit der Nachhaltigkeit auseinandersetzen und beschäftigen, die sich mit der Natur auseinandersetzen. Es gibt Bereiche wie zum Beispiel Andrea Polli, die versucht, diese ganzen Daten und Fakten greifbar zu machen, zu visualisieren. Die hat Lichtsäulen in Städten angebracht, die dann praktisch entsprechend ausschlagen, je höher die Luftverschmutzung ist. Also dass man da eine Chance sieht, diese Fakten, die wahnsinnig abstrakt für unsere Schülerinnen und Schüler sind, konkret zu übersetzen, zu visualisieren. In einem Beitrag wird der Umgang mit Fotografien vorgestellt. Das ist zu dem Wettbewerb Environmental Photographer of the Year, wo Fotografen Bilder einreichen, die den Klimawandel zeigen. Da wird es ganz spannend über eine Form von einem Wettbewerb gestaltet, dass die Schülerinnen und Schüler das beste Bild auswählen müssen. Da ist es wichtig, weil diese Fotografien natürlich auch berühren, dass Platz ist und Raum ist für Ängste, dass die zugelassen werden können. Aber auch, dass wenn ich in eine Analyse, in eine Bildanalyse gehe, dass ich gucke, wie ist denn die Art und Weise der Gestaltung der Bilder? Weil das prägt natürlich dann auch unser Verständnis und unseren Umgang mit dem Klimawandel. Also, dass ich auch da Kompetenzen entwickle. Wie kann ich mit dieser Vielfalt an Bildern, die ja auch in den digitalen Netzwerken vorherrschen, wie gehe ich da auch damit um? Also, dass ich sowohl einen Raum habe für einen subjektiven Zugang, aber dass ich auch eine entsprechende Bildkompetenz entwickle, mit diesen Bildern auch umzugehen, die ja auf uns einstürzen.
Und vieles ist vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt nur eben über Bilder dann zu transportieren. Also gerade wenn du dieses Projekt von Polly ansprichst, wo eigentlich unsichtbare Dinge dann auf einmal sichtbar gemacht werden, also durch zeitgenössische Reaktionsformen wie jetzt eben ein Happening oder eine Performance oder eine Installation, ist vielleicht vieles sogar dann noch einfacher zu greifen. Du sagst auch, die Schülerinnen und Schüler sollen auf jeden Fall emotional angesprochen werden. Also dieser Begriff emotional, den habe ich immer wieder gelesen jetzt. Und letzten Endes auch nicht alleine gelassen werden mit dieser, Hilflosigkeit, die sich ja auch für unsere Schülerinnen und Schüler einstellt, denn sie sind ja diejenigen, die mit der Tatsache, dass jetzt momentan alles für sie sehr, sehr kritisch ist, umgehen müssen. Also das heißt, müssen wir Lehrerinnen und Lehrer da auch, inwieweit können wir sie da auch unterstützen und sensibel sein und umgehen mit der Tatsache, dass es eigentlich wirklich ein absolut brisantes Thema ist für die jungen Leute?
Ja, das denke ich ist wahnsinnig wichtig, dass wenn wir jetzt bei der Rezeption bleiben und dass man da einen Raum schafft, wo wir die Schüler ernst nehmen, wo Befürchtungen, Ängste ausgesprochen werden können, dass man sich darüber unterhält, dass man diese auch auffängt. Und dass da dann, und da sind ja ganz viele künstlerische Positionen, die sich mit der Nachhaltigkeit auseinandersetzen, bewegen sich ja ganz oft an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft, dass man das dann auch nutzt, diese Zusammenschlüsse, und dann dieses auch belegt, dass man das Prozesse des Informierens und des Recherchierens auch folgen, um dann diese Fragen zu beantworten. Und dann denke ich, ist immer noch wichtig, dass diese reflexiven Momente Platz haben. Wo bin denn da ich? Was kann denn ich machen? Wo setze ich an? Wie wirke denn ich? Was hat mein Handeln für Auswirkungen? Und da sind wir dann eigentlich wieder bei dieser Nähe zu der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, dass man da versucht, diesen Bezug zu ihnen selbst herzustellen.
Wollen wir doch gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen in die praktischen Gestaltungsprozesse, insbesondere für Architektur und Design, aber auch andere, also sind auch andere Bereiche abgedeckt. Hier würden mich jetzt einfach mal ganz konkret noch Beispiele für die Praxis interessieren, wo Schülerinnen das eigene Handeln im Alltag eben erproben und mögliche nachhaltige Lösungen ja über die Vorstellung hinaus gestalten können. Vielleicht kannst du uns einfach, ja, so ein bisschen neugierig machen, was wir jetzt als Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht ganz konkret umsetzen könnten.
Ja, wenn man sich jetzt zum einen in dem Bereich des nachhaltigen Designs und Architektur bewegt, dann denke ich, geht es immer darum, um die Frage, um an den Schülerinnen anzusetzen, wie möchte ich in Zukunft leben? Wie kann ich vielleicht bewusster leben, bewusster konsumieren, verantwortungsvoll mit meinen Mitlebenden umgehen? Und da denke ich, ist es wichtig, dass man wirklich kleinformatige, bewältigbare Aufgaben findet, die an der Alltagswelt der Schülerinnen und Schüler ansetzen. Die Isabelle Royer zum Beispiel entwirft mit 10 Klässlern einen Verteiler, also auf der Homepage oder stellt diesen dann auf der Homepage von der Schule bereit, wo Ressourcen, die nicht mehr gebraucht werden, wie Kleider, Gegenstände wie Fahrräder, Gebrauchsgegenstände umverteilt werden können. Also dass man ganz konkret an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ansetzt, um zu gucken, wo kann ich im Kleinen was verändern? Weil da einfach auch diese reflexiven Momente mit reinspielen, zu gucken, wo stehe ich denn da eigentlich? Und wenn sowas dann eben auch gelingt, dann erfahren die Schülerinnen und Schüler auch so ein Stück Selbstwirksamkeit. In meinem Unterrichtsprojekt, um noch die Architektur anzuschneiden, sind wir wirklich auf einen vergessenen, also oder einen Schulhof gegangen, der etwas vergessen wurde. Wie kann der partizipativer, nachhaltiger gestaltet werden? Und da im Austausch zwischen 5- und 10-Klässlern eine Lösung zu finden, Konzepte zu entwickeln, bringt eine Teilhabe hervor, auch wieder das Gefühl einer Selbstwirksamkeit, was zu erreichen. Also, dass man da guckt, solche Aufgabenbereiche zu finden. Und der dritte große Bereich neben Design und Architektur sind dann noch die vielfältigen Gestaltungsprozesse in und mit der Natur, wo man natürlich auch wieder in die Kunst erstmal gucken kann. Man denkt an Marina Abramovic mit ihren Naturexercises, dass man da auch guckt, wie kann ich die Natur zu einem Gestaltungsort werden lassen? Wie kann ich mit der Natur gestalten, arbeiten, dass hier, denke ich, liegt das große Potenzial, dass man so eine gewisse Sensibilität für die Natur wieder entwickelt, eine Achtsamkeit und für sich auch einen neuen Naturbegriff unter diesem ganzen, dem Wandel, dem ja die Natur unterliegt, für sich zu entwerfen. Das gelingt zum Beispiel im Beitrag von der Janina Wirtz-Bicki.
Ich finde, es fängt auch an bei den vielen Materialbergen, die wir so produzieren. Also was so ein Kunstunterricht im Jahr alles so herstellt, was da alles ausgeht, stoßen wird an Ware und auch eingekauft wird, ist bestimmt auch mal drüber nachzudenken, ob man da auch vielleicht eher auf Material zurückgreift, das eben schon vorhanden ist. Wenn ich jetzt als Lehrerin ganz konkret wieder loslegen möchte, dann möchte dieses Thema jetzt als ganz unbedarfte Lehrerin nächstes Jahr starten. Sagen wir mal in der Mittelstufe, so in der 8., 9. Klasse. Hast du irgendwie einen Tipp, wie ich jetzt ganz einfach einsteigen könnte, so zum Abschluss?
Also ein kleines, überschaubares Thema. Ich glaube, ich würde immer mit einer künstlerischen Position anfangen und da über diesen Zugang versuchen, die Bedeutsamkeit und die Wichtigkeit bei den Schülerinnen und Schülern erstmal wecken. Dass ich gucke, dass dieses Thema greifbar wird. Und Ich glaube, um einzusteigen und vielleicht noch nicht das ganz große Feld des Designs und der Architektur aufzumachen, dass man dann vielleicht doch wirklich die Natur als Gestaltungsraum zunächst einmal entdeckt und versucht, da ein Bewusstsein und eine Achtsamkeit zu schaffen. Was jetzt auch gerade angesprochen wurde, die vielen Materialien, auch das gehört eigentlich in den Alltag des Kunstunterrichts, dass man sensibilisiert für einen sparsamen Umgang mit den Materialien, mit den Farben, mit den Papieren, dass vielleicht Upcycling-Arbeiten entstehen, die aber dann wirklich auch einen Mehrwert haben und ein wirkliches Upcycling-Produkt dann darstellen.
Ja, super. Vielen Dank, Annika. Das war ein super anregendes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich bedanke mich auch.
Und dann sind wir eigentlich schon am Ende, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war die Ausgabe zu Kunst, Natur, Nachhaltigkeit. Und wir hoffen, dass Sie für Ihren Unterricht etwas mitgenommen haben und bedanken uns fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.